Zu Anfang ein ganz kurzer Ausschnitt aus der Geschichte, aus der Endzeitgeschichte jetzt. UNO-Truppen marschieren in den Irak ein. Die Regierung, die mit Hilfe der Vereinten Nationen gebildet worden war, wurde heute nach monatelangen Ausschreitungen und Unruhen gestürzt. Die einmarschierenden Truppen sollen die demokratische Regierung wieder in ihr Amt einsetzen, dem Land Frieden bringen und mögliche Ausschreitungen niederschlagen. Der amerikanische Präsident hat heute gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Englands, Frankreichs und Russlands einen Friedensvertrag in Genf unterzeichnet. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Regierungschefs dieser Länder volle Übereinstimmung über einen Friedensvertrag erzielten. Die Unterzeichnung bedeutet einen großen Schritt vorwärts auf dem Weg zu einem weltweiten Frieden. Der amerikanische Oberste Gerichtshof billigte heute das heiß umstrittene Sonntagsgesetz. Das Gesetz erklärt den Sonntag zum einzigen und wahren Ruhetag, an dem alle Bürger angehalten sind, Gott die Ehre zu geben. Der Präsident brachte seine Genugtuung über das Gesetz zum Ausdruck und ermutigte während seiner Friedensgespräche in der Schweiz die politischen Führer der anderen Staaten, ähnliche Schritte in ihren Ländern zu unternehmen. Und nun Lokalnachrichten. Der Knopf fühlte sich ganz kalt an, als meine heiße, feuchte Hand daran drehte und die Stimme des Fernsehsprechers zum Schweigen brachte. Ich schritt zum Fenster und starrte gedankenverloren hinaus, als mir die Worte von Bruder Brown in den Sinn kamen: Das staatliche Sonntaggesetz ist für die Christen das Zeichen, die Städte zu verlassen. In der Schule hatte ich im Lehrpunkteunterricht eine Menge über das Sonntagsgesetz und das Ende der Welt gehört, aber irgendwie hatte ich nie damit gerechnet, dass das eintreten könnte. Jetzt schien es mir, als ob ich mich in einem geplatzten Luftballon befände und alles von außen auf mich einstürmte. Ich sah im Geiste die vielen Zeichnungen, die Bruder Brown angefertigt hatte und an die Wand hängte, um uns die Ereignisse in den letzten Tagen zu veranschaulichen. 2 Stunden lagen eng beieinander, die über das Sonntagsgesetz und die über das Ende der Gnadenzeit. Zweifel, Angst und Erregung beschlichen mich. Was wird geschehen? Wohin werde ich gehen? Wann werden wir die Stadt verlassen? Und dennoch schien alles so unwirklich wie ein Traum. Ich konnte einfach nicht glauben, dass das alles wahr geworden ist. Jetzt schon. Soweit die erste Seite von der Endzeitgeschichte. Jetzt. Diese Geschichte, wenn sie interessiert, kann sie von mir bekommen. Die ist sehr spannend. Das ist eine Geschichte, die in den 80er Jahren ein junges Mädchen aus den USA geschrieben hat, wie sie sich so die Endzeit vorstellt mit dem Sonntaggesetz und diesen Dingen, die in der Endzeit so alle vor sich gehen. Interessant ist übrigens, das hat sie in den frühen 80er Jahren geschrieben, und die Dinge, die sie da beschrieben hat, sind in Erfüllung gegangen. Mit dem Irak einmarschieren, der UNO, und auch mit den Friedensabkommen zwischen den großen Nationen. Als sie das noch geschrieben hat, da gab es noch den Ost- und Westblock und noch den Kalten Krieg. Und als ob es eine Prophetie gewesen wäre, hat sie schon vorausgesagt, dass es Friedensverhandlungen geben wird, die die ganze Welt vereinen werden. Und natürlich das dritte, das letzte, über Sonntaggesetz, das ist natürlich noch zukünftig. Das ist unser Thema heute. Was hat es damit auf sich? Wir wissen, dass wir auf einen Höhepunkt des letzten großen Kampfes zugehen. Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, der seit über 6000 Jahren auf dieser Erde tobt, wird in der Zeit, die vor uns liegt, auf einen Höhepunkt zulaufen. Und wir lesen dazu Offenbarung 12, Vers 17 und Offenbarung 14, Vers 12. Hier haben wir die Kennzeichen von Gottes Gemeinde in der letzten Zeit, in diesem letzten großen Kampf, der vor uns liegt. Offenbarung Kapitel 12, Vers 17 und Offenbarung 14, Vers 12. Hier heißt es: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. In Kapitel 14, Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Nun, wir haben hier Kapitel 12, Vers 17 Symbole. Satan ist ein Symbol für Satan und die Frau ist ein Symbol für die Gemeinde. Und hier kämpft jetzt Satan gegen die Gemeinde, und zwar gegen die Übrigen, steht hier von ihrem Geschlecht. Das heißt, von die Übrigen heißt, die in der letzten Zeit, im letzten großen Kampf, da sind. Und diese Gemeinde hat 3 Kennzeichen. Erstens, hier steht, sie halten die Gebote Gottes. Welche Gebote Gottes? Die 10 Gebote natürlich. Alle 10 Gebote. Einschließlich des 4. Gebotes des Sabbats. Und auch Kapitel 14, 12 sagt das Gleiche. Hier haben wir eine Wiederholung, dass hier die Gläubigen in der letzten Zeit, in der dritten Engelsbotschaft, die Gebote Gottes halten. Alle 10 Gebote. Warum ist das wichtig? Weil der Kampf zwischen Gott und Satan, schon als er im Himmel anfing, war ein Kampf um die Frage von Gottes Wesen, von Gottes Charakter und auch von Gottes Gesetz. Warum? Weil Gottes Gesetz Gottes Charakter, Gottes Wesen darstellt. Die 10 Gebote sind ein Ausdruck von Gottes Charakter, von Gottes Wesen, nämlich von Gottes Liebe. Viele versuchen, die Liebe und das Gesetz auszuspielen, Gegensätze zu konstruieren, aber das stimmt nicht. Es ist genau das Gleiche. Die Liebe und das Gesetz sind nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Andersrum gesagt, zwei Seiten einer Medaille. Und von daher ist es so, dass der Kampf um Gottes Gesetz damals begonnen hat, schon im Himmel, vor der Schaffung der Welt, als Satan gegen Gott rebelliert hat. Und er wird am Ende, im letzten großen Kampf, auch wieder eine Rolle spielen. Nämlich Gottes Volk wird die Gebote halten, alle 10 Gebote, auch den Sabbat. Und der Kampf wird um diese Frage des Gesetzes sein. Zweitens, hier steht, sie haben das Zeugnis Jesu. Das Zeugnis Jesu ist nach Offenbarung 19, Vers 10 der Geist der Weissagung. Das heißt, sie haben einen Propheten. Sie sind durch einen Propheten geführt. Und drittens, sie haben den Glauben Jesu. Offenbarung 14, Vers 12, sie haben den Glauben an Jesus oder auch den Glauben Jesu. Das heißt, ihr Vertrauen zu Jesus und der Glaube wie Jesus ist für sie der Grundlage ihres Vertrauens, ihres Lebens und natürlich auch des Gebotehaltens. Von daher ist das die Grundlage der Gemeinde Gottes für die letzte Zeit. Und demgegenüber werden die anderen, die nicht auf Gottes Seite stehen, diese Kennzeichen nicht haben. Dass sie nicht die Gebote halten, dass sie nicht im Vertrauen zu Jesus oder so glauben wie Jesus und auch nicht natürlich durch einen echten Propheten oder durch echte Prophetie geführt sind. Ellen White sagte zu im großen Kampf, Seite 583, der letzte große Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum ist das entscheidende Ringen in dem langanhaltenden Streit über Gottes Gesetz. Wir sind jetzt im Begriff, diesen Kampf aufzunehmen. Einen Kampf zwischen den Gesetzen der Menschen und den Geboten des Herrn. Deswegen wird es am Ende um diese Frage gehen. Wem vertraue ich? Wem bete ich an? Wem folge ich? Gott und seinen Geboten oder dem letzten Antichristen und seinen Gesetzen? Und das wird am Ende gegeneinander stehen. Das Zentrum des letzten großen Kampfes ist Gottes Gesetz. Es geht um die Frage, wen beten wir an? Einige ist die Frage der Anbetung, die zentrale Frage der ganzen Offenbarung. 28 Mal kommt in der Offenbarung die Anbetung vor. Das ist das zentrale Thema. Und zwar die wahre Anbetung und die falsche Anbetung. Erstens die Frage, wen beten wir an? Gott, den Schöpfer oder den letzten Antichristen, das Malzeichen und das Bild des Tieres. Zweitens, wie beten wir an, so wie Gott es sagt oder so wie das die Menschen fordern? Drittens, wann beten wir an? An welchem Tag? An Gottes Ruhetag oder an dem von den Menschen eingeführten Tag? Und viertens, wodurch beten wir an? Durch Gehorsam. Offenbarung 14, Vers 7 drückt genau das aus. Die erste Engelsbotschaft, die, denke ich, heute aktueller ist als je zuvor, sagt, Offenbarung 14, Vers 7, und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Betet Gott an. Als Schöpfer. Schöpfer Himmels und der Erden. Es geht um die Frage der Anbetung. Gott als Schöpfer anzubeten. Und die Frage der Schöpfung. Gott als Schöpfer anzubeten. Da haben wir einen Gedenktag an die Schöpfung, der Sabbat. Wir haben im Sabbatgebot die gleiche Wendung, dass Gott Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Und damit der Sabbat ein Gedenktag an die Schöpfung ist. Genau wie in der ersten Engelsbotschaft, das ausgedrückt wird, dass wir Gott als Schöpfer verehren und anbeten sollen. Im letzten großen Kampf haben wir auf Morgen 13 diesen Höhepunkkt dargestellt. Und wir haben den letzten Abenden das schon angeschaut. Ich wiederhole noch einmal, fasse nochmal zusammen, was wir hier gesehen haben. Das erste Tier in auf Morgen 13, was hier beschrieben ist, ist das Papsttum, vor allem das Papsttum im Mittelalter, was hier aus dem Meer herauskommt. Das zweite Tier, das Tier mit den zwei Hörnern, ist die USA, der gefallene Protestantismus. Das heißt, die jetzige Weltmacht, die wir haben, die nach dem ersten Tier gekommen ist. Dann haben wir die Zeichen der Wunder, die jetzt zweite Tier tut, Offenbarung 13, Vers 13 und 14, das ist der Spiritismus. Denn wenn Zeichen und Wunder geschehen, die nicht durch Gottes Kraft geschehen, dann geschehen sie durch die Gegenseite. Und wenn Satan Zeichen und Wunder tut, dann nennt man das Spiritismus, Okkultismus. Und wir haben das Bild des Tieres, haben wir uns also auch schon angeschaut, was aufgerichtet wird. Das ist die letzte religiös-politische Weltregierung, die kommen wird. Und dieses Bild des Tieres wird dann das Zeichen des Tieres aufrichten. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das Zeichen des Tieres ist das Sonntaggesetz. Warum? Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen herleiten und genauer anschauen. Nämlich, um das Mahlzeichen des Tieres verstehen zu können, müssen wir zuerst das Siegel Gottes verstehen. Warum? Wir müssen das Original kennen. Wir haben hier einen Gegensatz. Auf der einen Seite das Siegel Gottes, was die Gläubigen an ihrer Stirn bekommen, in der Endeszeit, wenn sie versiegelt werden. Auf der anderen Seite haben wir das Mahlzeichen des Tieres, was die Menschen gezwungenermaßen an die Stirn und an die Hand bekommen. Und alle Menschen müssen sich am Ende entscheiden, entweder Gottes Siegel zu bekommen oder das Mahlzeichen des Tieres zu bekommen. Und wenn wir uns erstmal das anschauen, was Gottes Siegel ist, dann können wir nachher auch verstehen, was das Gegenteil davon, das Mahlzeichen des Tieres, darstellt. Und es ist übrigens so, dass im Griechischen das Wort Siegel und Zeichen das gleiche Wort ist. Das heißt, das Mahlzeichen, das Zeichen des Tieres und das Siegel Gottes ist eigentlich das gleiche auf der einen oder auf der anderen Seite. Ja, was ist das Siegel Gottes? Offenbarung Kapitel 7 finden wir davon die Rede. Offenbarung 7, Verse 1 bis 3. Und dort steht: Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Wir werden die Versiegelung nochmal an einem weiteren Abend ganz genau nochmal anschauen und durchsprechen. Jetzt nochmal ganz kurz dazu. Die Gläubigen bekommen in der Endzeit das Siegel Gottes. Und übrigens an ihrer Stirn heißt nicht, dass man das nachher wörtlich sehen wird. Es ist ein Symbol dafür. Das ist für die Stirn das Denken des Menschen symbolisiert, beinhaltet. Und zwar ein Siegel enthält in der normalen Welt immer drei Dinge. Nämlich den Namen, den Titel und den Herrschaftsbereich desjenigen, der das Siegel hat, der es benutzt. Und wir haben als Beispiel die Königin Elisabeth. Ihr Siegel lautet Elisabeth II., Königin von England. Elisabeth II. Ist ihr Name, Königin ist ihr Titel und England ist ihr Herrschaftsbereich. Und von daher ist das ihr Siegel oder ihr Siegel beinhaltet diese drei Dinge. Wo finden wir das Siegel Gottes in der Bibel? In den 10 Geboten. Und zwar im 4. Gebot, 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. 2. Mose 20, Verse 8 bis 11, haben wir im 4. Gebot das Siegel Gottes. Dort steht: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. In diesem 4. Gebot, in dem Sabbatgebot, haben wir diese drei Dinge drin. Nämlich erstens den Namen Gottes. Und der Name Gottes ist Yahweh, Herr. Und zwar immer, wenn bei Luther Herr großgeschrieben steht, steht im Grundtext JHWH, Yahweh, Gottes Name. Sein Titel haben wir hier auch, nämlich Gott oder Schöpfer. Und sein Herrschaftsbereich, Himmel, Erde und das Meer und was darin ist. Das heißt, hier im 4. Gebot finden wir das Siegel Gottes. Das heißt, dass hier Gott sein Siegel gelegt hat, sowohl auf die Schöpfung als auch auf seine Gebote. So haben wir auch in Hesekiel 20, Vers 12 die Aussage, wo Gott sagt: Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Gott sagt, der Sabbat ist ein Zeichen, ein Siegel, dass wir erkennen können, dass Gott uns heiligt, dass Gott uns verändert, in sein Ebenbild verändert. Und zweitens auch Hesekiel Kapitel 20, Vers 20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Das heißt, hier wird auch der Sabbat ein Zeichen genannt. Ein Zeichen zwischen Gott und uns. So ist der Sabbat das Siegel Gottes, das Zeichen Gottes, was uns, unsere Beziehung zu Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Das Mahlzeichen des Tieres ist dann natürlich dann das Gegenteil von Gottes Siegel, nämlich die Fälschung des 4. Gebotes, die Fälschung des wahren Ruhetages, die Fälschung des Sabbats als richtigen Ruhetag. Das heißt, Es ist das Machtzeichen des Tieres des Papsttums. Und hier haben wir auch die zweite Herleitung. Man muss nur fragen, was sagt die katholische Kirche selber, was ihr Machtzeichen, das Machtzeichen ihrer Autorität darstellt. Und hier habe ich einige Zitate, die das ausdrücken. Kardinal Gibbons von Baltimore sagt, die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, den Wechsel vom Sabbat auf den Sonntag vollzogen zu haben. Diese Tat ist das Kennzeichen ihrer kirchlichen Macht und Autorität in religiösen Angelegenheiten. Natürlich sagen wir, ist es nicht. Warum? Weil die Bibel die Grundlage ist. Sola Scriptura, allein die Schrift, ist das, woran wir glauben und wonach wir uns ausrichten. Und die Kirche sagt, nein, die Kirche steht über der Schrift. Und weil die Kirche den Sabbat auf den Sonntag verschoben hat, ohne die Bibel, sagen sie, ist das das Zeichen unserer Autorität, dass wir das dürfen, diesen Tag verändern und dass wir über der Schrift stehen. Und da sagen wir nein. Deswegen halten wir auch den Sabbat, weil wir sagen, die Schrift zählt. Und die Schrift spricht vom Sabbat. Aber sie sagen, weil die meisten Christen den Sonntag halten, sind eigentlich alle sonntagshaltenden Christen, akzeptieren damit, die katholische Kirche als Autorität diesen Tag verändert zu haben. Ein weiteres Zitat von The Catholic Record vom September 1923. Der Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität. Die Kirche steht über der Bibel. Und die Tatsache, dass sie die Sabbatheiligung auf den Sonntag übertrug, beweist dies. So argumentieren sie. Und es ist für sie auch logisch. Bloß für uns nicht. Weil wir sagen, sola scriptura, allein die Schrift. Ein weiteres Zitat vom Mai 1995. Ein neueres Zitat. Wahrscheinlich die revolutionärste Veränderung, die die Kirche jemals vollzog, geschah im ersten Jahrhundert. Es war nicht im ersten, es war im vierten, aber es macht nichts. Der heilige Tag, der Sabbat, wurde vom Samstag auf den Sonntag verändert. Ohne irgendeine Grundlage der Heiligen Schrift. Sondern auf der Grundlage des Empfindens ihrer eigenen Macht. Menschen, die denken, dass sie die Schrift die einzige Grundlage sein sollte, sollten Siebentagsadventisten werden und den Sabbat halten. Das sagen nicht wir, das sagt die katholische Kirche. Es ist schön, dass sie für uns ein bisschen Werbung machen an der Stelle. Aber es ist einfach so, sie haben vollkommen richtig, recht. Wer sagt, allein die Schrift muss den Sabbat halten, weil die Schrift vom Sabbat spricht, nirgendwo vom Sonntag, an keiner einzigen Stelle. Und wer den Sonntag hält, kann nicht mehr sagen, ich gehe nach Sola Scriptura, allein der Schrift. Er kann es zwar behaupten, aber tut's nicht. Weil wer den Sonntag hält, er automatisch das Kennzeichen der Autorität der katholischen Kirche akzeptiert und befolgt. Und nicht der Schrift. Denn die Frage, wem ich gehorsam bin, den verehre ich. Wenn ich Gott gehorsam bin, werde ich auch das tun, was er sagt, seine Gebote halten und den Sabbat halten. Bin ich aber der Kirche, katholischen Kirche, verehre ich sie, dann werde ich auch natürlich den Tag halten, den sie eingesetzt hat und den sie verändert hat. Es geht also um die Frage, wer ist mein Herr? Wem folge ich? Gibt es heute schon Menschen, die das Zeichen des Tieres an ihrer Stirn oder an ihrer Hand haben? Nein. Das Malzeichen des Tieres, dieses Zeichen des Tieres, wird erst dann kommen, wenn es ein Gesetz geben wird. Es wird ein weltweit gültiges Gesetz geben, das die Sonntagsheiligung vorschreibt. Und erst dann werden die Menschen das Zeichen des Tieres oder das Siegel Gottes erhalten. Und ab dem Sonntaggesetz, was dann kommen wird, müssen sich alle Menschen entscheiden. Jeder. Und jede Entscheidung wird dann endgültig sein. Wer sich für Gott entscheidet, wird versiegelt werden. Es geht um die Frage Christus und der Antichristus. Es geht um die Frage Original oder Fälschung. Es geht um die Frage Bibel oder Kirche. Sabbat oder Sonntag. Und die, die den Sonntag dann annehmen, wenn sie die Erkenntnis bekommen, dass Gott eigentlich den Sabbat als Ruhetag hat, und trotzdem beim Sonntag bleiben, werden das Malzeichen des Tieres bekommen. Und wer es einmal hat, kann es nicht mehr loswerden. Und auf Offenbarung 14 sagt die dritte Engelsbotschaft, wer das Malzeichen des Tieres hat, wird dann den Zorn Gottes bekommen, die Plagen bekommen und verloren gehen. Und die sich für Gott entscheiden und den Sabbat halten werden, die werden versiegelt werden. Und wer versiegelt ist, kann auch nicht mehr wechseln. Das heißt, jede Entscheidung wird endgültig sein. Wenn sich alle entschieden haben, ist die Gnadenzeit zu Ende. Und dann ist jeder Fall entschieden. Das heißt, es geht im letzten Kampf um die Frage Sabbat oder Sonntag. Aber dahinter steht eigentlich die Frage, wem folge ich? Gott oder dem Antichristen? Denn der Tag an sich, der Sabbat, rettet mich nicht. Ein Tag kann mich nicht erlösen. Aber der Sabbat ist das Zeichen dafür, dass ich Gott gehorsam bin und ihm folge. Und der Sonntag das Zeichen dafür, dass ich dem Antichristen der letzten Zeit folge. Ellen White drückt es so aus: Das Zeichen oder Siegel Gottes zeigt sich in der Beachtung des siebenten Tags Sabbats, der Gottes Gedenktag der Schöpfung ist. Der Sabbat ist klar und deutlich als Zeichen zwischen Gott und seinem Volk eingesetzt. Das Mahlzeichen des Tieres ist genau das Gegenteil, die Beobachtung des ersten Wochentages. Das ist noch eine Bestätigung. Das heißt, der Sabbat ist Gottes Siegel und das Gegenteil, Mahlzeichen des Tieres, ist der Sonntag. Vor allen Dingen dann, wenn das Gesetz kommt, Sonntaggesetz kommt. Deswegen müssen wir jetzt schon die Menschen dazu aufrufen, sie aufklären, was dahinter steckt. Ihnen zeigen, dass der Sonntag nicht biblisch ist und dass sie mit dem Sonntag einen falschen Weg einschlagen und nicht auf dem Weg sind, den Gott uns für die letzte Zeit gezeigt hat. Weiterhin sagt sie im großen Kampf: Erst wenn die Entscheidung auf diese Weise den Menschen deutlich entgegentritt, wenn sie zwischen den Geboten Gottes und Menschengeboten zu wählen haben, dann werden die Menschen, die in ihrer Übertretung beharren, das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Sie sagt, jetzt können wir noch wechseln. Jetzt können noch Menschen den Sonntag halten, das noch erkennen und den Sabbat halten und Gott folgen. In der letzten Zeit, wenn Gott das offenbart hat, allen Menschen, und sich dann entscheiden für den Sonntag, dann ist es ihre Entscheidung endgültig. Aber interessanterweise ist noch Folgendes. Es gibt noch ein Zitat von Ellen White, was sehr wichtig und bedeutsam ist. Nämlich, sie sagt, in Testimonies Band 6, Seite 17, das Licht, das wir über die dritte Engelsbotschaft erhalten haben, ist das wahre Licht. Das Mahlzeichen des Tieres ist genau das, was es der Verkündigung zufolge sein sollte. Diesbezüglich ist nicht alles verstanden worden und es wird bis zur Öffnung der Schriftrolle auch nicht verstanden werden. Was sagt sie hier? Interessanterweise sagt sie, natürlich, was wir bis jetzt davon glauben, vom Mahlzeichen des Tieres, das mit dem Sonntag zusammenhängt, mit dem Sonntaggesetz, ist richtig, sagt sie, das ist auch das. Aber, sagt sie, wir haben noch nicht alles davon verstanden. Das heißt, da steckt noch mehr dahinter. Und was steckt da noch mehr dahinter? Wann werden wir das vollkommen verstehen? Bis zur Öffnung der Schriftrolle. Das bedeutet, erst wenn das Sonntaggesetz kommt, dann werden wir das ganze Ausmaß, was noch damit zusammenhängt, erkennen. Warum? Wir lesen den Text, Offenbarung 13. Offenbarung 13, Vers 16 und 17 und 18. Offenbarung 13, Verse 16 bis 18. Hier steht, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Was steht hier? Hier steht, dass am Ende die Menschen gezwungen werden, dass ein Gesetz erlassen wird, dass niemand kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen, das Mahlzeichen des Tieres annimmt. An Stirn oder an die Hand. An die Stirn heißt Überzeugung, an die Hand heißt, sie tun es auch ohne Überzeugung, Gesetz, Zwang. Das heißt, und dann steht hier dabei, was ist das Zeichen des Tieres? Es ist der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das heißt, hier wird die Zahl des Tieres, des Papsttums, mit dem Mahlzeichen des Tieres verknüpft. Und was das zu bedeuten hat, wissen wir noch nicht. Kommt das noch? Ich weiß es nicht. Die Zahl des Namens des Tieres, des Papstes, haben wir oftmals mit 666, mit dem Vicarius Filii Dei, haben wir das in Verbindung gebracht. Das ist auch bis jetzt die beste Auslegung, die ich kenne. Das Problem ist nur, diese 666 steht in Verbindung nicht mit dem Papsttum im Mittelalter. Nämlich im Mittelalter ist das Papsttum auf Offenbarung 13, Verse 1 bis 10. Da haben wir das Papsttum im Mittelalter. Sondern es steht in Verbindung mit dem Papsttum in der Endzeit mit dem Mahlzeichen des Tieres. Und was beim Sonntagsgesetz dafür den Namen des Papstes 666 bedeutet, das werden wir sehen. Ich glaube, wenn das sichtbar wird und wir das dann verkündigen werden, weil das damit zusammenhängt, nämlich der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens, beides nämlich. Wenn das offenbar wird, wenn Gott das offenbaren wird beim Sonntaggesetz, wenn die Schriftrolle geöffnet wird, dann wird diese Verkündigung eine Dynamik bekommen. Und unsere Verkündigung, die wir jetzt schon haben über das Mahlzeichen des Tieres, Sabbat oder Sonntag, eine unglaubliche Verstärkung und Erweckung hervorrufen. Wie gesagt, deswegen sagt Ellen White, es ist richtig, was Sie bis jetzt geglaubt haben, aber es ist am Ende noch viel mehr. Sicherlich geht es auch noch darum, dass nicht nur die Frage Sabbat-Sonntag sein wird, sondern es kann durchaus sein, dass noch andere Gesetze kommen werden, die auch andere Gebote Gottes, wir haben 10 Gebote Gottes, auch noch außer Kraft setzen werden. Welche das sein werden, wissen wir nicht. Wir wissen nur von dem einen ganz sicher, ein Sonntaggesetz wird sein, auf jeden Fall. Was noch sonst an Gesetzen dabei sein wird, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gut, ich habe jetzt 3 große Themenbereiche, die wir zusammen durchstudieren wollen. Das erste ist, wie kommt es zu einem weltweiten Sonntaggesetz? Erstens, die dreifache Vereinigung. Das haben wir das letzte Mal schon angeschaut, eine kurze Wiederholung. Offenbarung 13, Verse 11 bis 13 und Offenbarung 16, Vers 13 und 14 zeigen uns jeweils, dass 3 Mächte sich vereinigen. Nämlich, wir haben den Drachen, wir haben das Tier und wir haben den falschen Propheten. Und diese 3 Mächte vereinigen, verbinden sich, um gegen Gottes Volk am Ende vorzugehen. Der Drache, das ist der Spiritismus, der Satan, der Spiritismus. Das Tier ist das Papsttum und der falsche Prophet ist der Protestantismus, der gefallene Protestantismus. Und diese 3 hatten wir letztes Mal gesehen, vereinigen sich, um gegen Gott und sein Volk vorzugehen. Ellen White sagt dazu im großen Kampf, durch die 2 großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jener einen Grund für den Spiritismus legt, schafft dieser, nämlich die Heiligkeit des Sonntags, ein Band der Übereinstimmung mit Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hand über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Luft hinübergreifen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land, die USA meint sie, den Fußtapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Hier sagt Ellen White voraus, dass diese 3 Mächte sich vereinigen werden, was die Bibel ja auch sagt. Das legt sie nur aus. Und dann sagt sie, wenn die 3 sich vereinigen, die Amerikaner werden die Ersten sein, die Protestanten in Amerika, und wenn die sich vereinigen, verbinden, dann wird die USA Gesetze erlassen, die das Gewissen zwingen. Das heißt, das Gesetz, was das Gewissen zwingt, ist das Sonntaggesetz. Das heißt, die dreifache Vereinigung wird dazu führen, dass das Sonntaggesetz dann erlassen wird. Und wir sehen, dass das mittlerweile jetzt heute schon, ja, wir sind mittendrin. Ja, was letztes Mal uns angeschaut, wie die Ökumene vorwärts geht zwischen Katholizismus und Protestantismus und auch wie der Spiritismus damit hineinfließt, gerade in der charismatischen Bewegung, hier Zeichen der Wunder geschehen über natürliche Dinge, die spiritistischen Ursprung haben. Und von daher sehen wir hier die Verbindung, die wir jetzt schon haben, die in der Endzeit noch mehr zusammenarbeiten werden, um das Sonntaggesetz dann herauszubringen. Das Zweite, die Gläubigen werden als Sündenbock hingestellt. Es ist so, wenn irgendwelche Katastrophen geschehen, muss man immer Schuldige haben. Als Rom abbrannte, hat Nero Schuldige gesucht, er war es zwar selber, aber er hat andere Schuldige gesucht und hat die Christen beschuldigt. Und wenn am Ende die Katastrophen größer werden, stärker werden, dann sucht man Schuldige. Im großen Kampf heißt es dazu, in Unfällen und Not, zu Wasser und zu Lande, in großen Feuersbrünsten, in wütenden Wirbelstürmen und schrecklichen Hagelwettern, in Orkanen, Überschwemmungen, Springfluten und Erdbeben, an allen Orten und in tausenderlei Gestalt, übt Satan seine Macht aus. Er fegt die Reifen der Ernte hinweg und Hungersnot und Elend folgen. Er erfüllt die Luft mit einer tödlichen Seuche und Tausende kommen durch Pestilenz um. Die Heimsuchungen werden immer häufiger und unheilvoller werden. Das Verderben wird über Menschen und Tiere kommen. Alsdann wird der große Betrüger den Menschen einreden, dass diejenigen, die Gott dienen, diese Übelstände verursachen. Man wird erklären, dass die Menschen durch Missachtung der Sonntagsfeier Gott beleidigen, dass diese Sünde ein Elend herbeigeführt habe, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung des Sonntags streng einschärfe und dass die, welche die Ansprüche des 4. Gebots aufrechterhalten und dadurch die Achtung vor dem Sonntag zugrunde richten, das Volk beschweren und seine Wiedereinsetzung in göttliche Gnade verhindern. Es wird so sein, dass gerade die Menschen, die an Gott glauben, beschuldigt werden, schuld zu sein an den Katastrophen, die kommen werden. Das war wie damals beim Elia. Als Elia zum König Ahab gehen sollte und ihm sagen sollte, es wird nicht regnen, bis das Volk und der König sich wieder zu Gott bekehrt haben, hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Und als nach den 3,5 Jahren sich Elia den König gezeigt hat, was war die Reaktion des Königs? Er hat gesagt, bist du da, der du Israel ins Unglück stürzt? Er hat Elia schuldig gesprochen, als er war schuld daran wäre, dass das so gekommen wäre. Warum? Weil Elia das Unheil verkündigt hat. Und er hat den Überbringer der Botschaft als gleich den Schuldigen angesehen. Aber so war es natürlich nicht. Elia sagt, nein, nein, nicht ich, sondern du und deines Vaters Haus. Ihr habt durch euren Abfall dieses Unglück herbeigeführt. Und so wird es am Ende auch sein, dass diese Katastrophen, die geschehen, den Gläubigen zur Last gelegt werden. Und ihr wisst, wie schnell die Menschen solche Lügen glauben. Als die USA den Irakkrieg angezettelt haben, in den Irakkrieg gezogen sind, haben sie jede Menge Lügen verbreitet. Sie haben behauptet, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Hatte er gar nicht. Und sie wussten es, dass er es nicht hatte. Sie haben behauptet, Saddam Hussein wäre schuld gewesen an den Anschlägen vom 11. September. Und eine Umfrage hat gezeigt, dass als der Krieg begann, der Irakkrieg begann, 2003, dass 75% der amerikanischen Bevölkerung geglaubt hat, dass Saddam Hussein schuld war an den Anschlägen vom 11. September 2001. Und daran war nichts wahr. Es war gelogen. Denn Saddam Hussein hat mit Al-Qaida überhaupt nichts zu tun gehabt, gar nichts. Das heißt, durch die Propaganda der Medien und der Regierung, sie haben es oft genug wiederholt, irgendwann glauben die Menschen das, was sie ständig hören. Und es geht ganz schnell. Deswegen die heutigen Medien, wenn die gleichgeschaltet sind, da kannst du noch so oft unschuldig sein. Du hast keine Chance. Und so wird es am Ende auch sein, dass die Gläubigen, die den Sabbat halten, beschuldigt werden. Und dann wird man sagen, wir müssen den Sonntag verschärfen. Das Gesetz verschärfen. Damit Gott uns wieder segnet. Interessant ist Folgendes. Die das hier behaupten, die das hier sagen, sind nicht die Atheisten. Meine Lieben, vor den Atheisten müssen wir uns gar nicht so sehr fürchten. Weil die Atheisten meistens sagen, naja, das sind meistens Humanisten, die sagen, naja, jeder soll doch selbst nach seiner Fassung selig werden. Die das hier behaupten, das sind religiöse Fanatiker. Man könnte auch sagen, das sind, die man jetzt schon in den USA auch sieht, in den USA gibt es die sogenannte religiöse Rechte, die eine fundamentalistische Bewegung der religiösen Evangelikalen in den USA, die jetzt heute schon genauso argumentieren, die jetzt schon das Sonntaggesetz fordern, die in die Politik hinein wollen, die Politik auch unterwandert haben und die Kirche und Staat wieder zusammenbringen wollen. Und immer wenn Kirche und Staat zusammengehen, gibt es Probleme. Warum? Weil dann der Staat Gesetze erlässt, die Kirche will und damit das Gleiche wie im Mittelalter passiert, Inquisition und Verfolgung. Und genau das wird am Ende wieder passieren. Drittens, die religiösen Führer fordern es und das Volk verlangt es. Ein Zitat von Ellen White dazu. Wenn das Volk dazu gebracht werden kann, ein Sonntagsgesetz zu begrüßen, dann wird der Klerus beabsichtigen, seinen vereinten Einfluss auszuüben, um eine Änderung in der Konstitution zu erreichen und die Nation zum Sonntaghalten zu zwingen. Hier haben wir eine Parallele zu der Verurteilung Jesu. Wir haben hier drei Mächte gehabt. Die politische Führerschaft, die religiöse Führerschaft und das Volk. Wer wollte Jesus ans Kreuz bringen? Wer wollte Jesus vernichten? Die Politik? Nein. Pilatus hat mit allen Mitteln versucht, Jesus freizukriegen. Er wusste genau, er ist unschuldig. Und er hat mit allen Mitteln versucht, Jesus freizukriegen. Er hätte es auch machen können. Er hätte die Macht gehabt. Aber er wollte es nicht gegen die religiöse Führerschaft machen. Also hat er versucht, sie zu überzeugen, mit allen möglichen Tricks und Mitteln, Jesus freizubekommen. Aber es hat nicht funktioniert. Wollte das Volk Jesus zum Tode bringen? Auch nicht. Sie haben noch ein paar Tage vorher gerufen, Hosanna dem Sohne Davids. Ihm zugejubelt. Die religiösen Führer wollten Jesus beseitigen. Und sie haben, wie sind sie vorgegangen? Sie haben das Volk angestachelt, gegen Jesus zu schreien und durch den Druck vom Volk plus Führerschaft, religiöser Führerschaft, auf die Politik den Druck zu verstärken, dass die Politik das Gesetz unterschreibt und Jesus zum Tode bringt. Und genauso wird es wieder sein. Die religiösen Führer werden, sie wollen das Sonntaggesetz, sie werden das Volk dahin bringen, steht hier, und dann werden sie Druck ausüben auf den Gesetzgeber, auf die Politik, und die Politik wird nachgeben. Das ist der nächste Punkt. Fünftens, die Gesetzgeber geben nach. Um sich Popularität und Unterstützung zu sichern, werden die Gesetzgeber dem Ruf nach einem Sonntaggesetz nachgeben. Selbst im freien Amerika werden Beamte und Gesetzgeber dem Verlangen des Volkes nach einem Gesetz, das die Sonntagsfeier erzwingt, nachgeben, nur um sich die öffentliche Gunst zu sichern. Es ist interessant, ab und zu gibt es immer wieder Geschwister, die mich fragen, naja, guck mal, jetzt ist der gewählt worden, als Präsident, jetzt ist der gewählt worden, könnte der Sonntaggesetz eventuell bringen? Bei Bush sah es so aus. Er war einer von den religiösen Rechten. Und er hat sehr religiöse Politik gemacht. Und ich sage immer nein. Wer Präsident ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Warum? Das Sonntaggesetz kommt nicht vom Präsidenten. Das Sonntaggesetz kommt von den religiösen Führern und vom Volk. Die machen Druck. Und hier steht, der Gesetzgeber wird nur nachgeben, um sich die Unterstützung, die Popularität zu sichern. Wir würden es heute vom Modernen ausdrücken, um wiedergewählt zu werden. Weil sie wiedergewählt werden wollen, werden sie der öffentlichen Meinung, dem Druck nachgeben und werden das Sonntaggesetz herausbringen, nicht weil sie glauben, es ist richtig so, sondern weil sie wiedergewählt werden wollen. Und deswegen ist es egal, ob es ein Bush, ein Obama oder ein Clinton oder wer es auch gewesen ist. Alle hätten das Sonntaggesetz gebracht, wenn zu ihrer Zeit das gekommen wäre, der Druck gekommen wäre. Deswegen ist gar nicht wichtig, wer der Präsident ist. Viel wichtiger ist, dass man sieht, welche Entwicklungen sind in den USA, in der Gesellschaft, in der Politik zu sehen, gerade von der religiösen Rechte, wo sie Einfluss haben und den Druck ausüben können. Das ist interessant. Und da gibt es übrigens gute Vorträge von Dr. Gerhard Paderatz über Amerika und die USA und die religiösen Rechten. Das sind hervorragende Vorträge von ihm über dieses Thema. Ja, dann haben wir sechstens, das Sonntaggesetz kommt zuerst in den USA. Ein Zitat dazu. Wenn unser Land, die USA, in seinen gesetzgebenden Versammlungen Verordnungen erlässt, die das Gewissen der Menschen bezüglich ihrer religiösen Rechte unter Druck setzen, die die Sonntagsfeier erzwingen und diejenigen unterdrückt, die den siebenten Tag als Ruhetag halten, dann wird Gottes Gesetz in unserem Land mit voller Absicht und eindeutigen Zielen für nichtig erklärt werden. In diesem landesweiten Abfall wird der landesweite Untergang folgen. Das heißt, zuerst wird es in den USA kommen. Die Amerikaner werden die Ersten sein. Und dort ist auch die Bewegung am stärksten, dass das Sonntaggesetz zuerst in den USA kommt. Ja. Interessanterweise macht sie eine Aussage, die man manchmal so ein bisschen als ja im Nebensatz manchmal überlesen hat in der Vergangenheit. Nämlich sie sagt, wenn das passiert, wird das Sonntaggesetz ein landesweiter Abfall sein. Das heißt, sie fallen von Gott ab. Sie sind zwar jetzt sowieso schon auf dem falschen Weg, dass sie den Sonntag halten, aber das Gesetz wird ja noch mehr Abfall bedeuten, weil sie Gottes Gesetz offiziell für abgesetzt erklären. Und diesem landesweiten Abfall folgt der landesweite Untergang. Das heißt, sie spricht hier vom Untergang Amerikas. Interessant. Jetzt sage ich mir, wenn Amerika untergeht, muss es ja bis dahin noch bestehen, oder? Und wir sehen jetzt schon, dass der Untergang Amerikas als Supermacht, auf jeden Fall als Weltmacht, jetzt schon am Laufen ist. Die Macht Amerikas nimmt von Tag zu Tag ab. Vorgestern hat man in den Medien gehört, dass eine der drei großen Ratingagenturen, S&P, die Bonität Amerikas mit AAA- beurteilt hat. Das erste Mal in der Geschichte, dass sie es wagen, die Bonität Amerikas herabzustufen. Das heißt mit anderen Worten, dass sie sagen, auf langfristig glauben wir, dass Amerika seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Und wenn das geschieht, was wird dann, was ist die Folge dessen? Die Folge ist, dass Amerika höhere Zinsen zahlen muss. Die Zinsen werden steigen für ihre Staatsanleihen. Und dadurch höhere Zinsen werden ihre Schulden noch mehr, noch größer werden. Und dadurch werden sie noch mehr, weniger in der Lage sein, ihre Schulden zurückzuzahlen. Und deswegen werden sie noch weiter runtergestuft werden müssen. Und dann wird es ein Kreislauf sein, bis sie irgendwann bankrott sind. Das heißt, wir sehen jetzt schon, dass der Untergang Amerikas schon auf dem Weg ist. Sie sind schon am Abrutschen. Das bedeutet, bevor sie jetzt schon abgerutscht sind, bevor sie am Ende sind, bevor sie ihr Supermachtstatus verloren haben, wird und muss das Sonntaggesetz kommen, weil Ellen White sagt, erst kommt der landesweite Abfall und dann kommt als Folge dessen der landesweite Untergang. Siebtens, die religiös-politische Weltregierung. Da haben wir auch in den letzten Abenden schon davon gesprochen, dass es in der letzten Zeit eine religiös-politische Weltregierung geben wird. Das ist das Bild des Tieres. Auch Ellen White spricht davon. Sie nennt es nicht so, sie nennt es anders. In Select the Messages Band 3 sagt sie, die Ungläubigen erklärten, dass sie die Wahrheit besäßen, dass sie die Macht hätten, Wunder zu tun, dass himmlische Wesen sie begleiteten und mit ihnen sprechen, dass große Machttaten, Zeichen und Wunder sich unter ihnen zeigen würden und dass dies das gegenwärtige tausendjährige Reich Christi wäre, auf das sie so lange gewartet hätten. Die ganze Welt ließ sich bekehren und stimmte mit dem Sonntaggesetz überein. Das heißt, wenn diese Bewegung kommt, wenn diese religiös-politische Weltregierung kommen wird, die nach einem Crash, einem Weltwirtschaftszusammenbruch kommen wird, dann werden die Menschen sagen, jetzt ist das tausendjährige Friedensreich da. Warum? Weil sie sagen, endlich haben wir Frieden auf der Welt. Und die meisten Christen glauben mir, dass, wenn Jesus wiederkommt, dass er auf diese Welt runterkommt und hier auf der Erde bleiben wird und auf dieser Erde ein tausendjähriges Friedensreich errichten wird. Und dann, wenn das kommt, werden sie sagen, jetzt ist es da. Das tausendjährige Friedensreich ist endlich da. Es wird nicht Friede sein, weil Kriege und Bürgerkriege und Unruhen überall sein werden. Aber sie werden sagen, jetzt kommt der Friede. Aber es kommt kein Friede, es kommt das Sonntaggesetz. Das Sonntaggesetz bringt am Ende Verfolgung und natürlich auch Gottes Reaktion, denn Gott wird auf das Sonntaggesetz reagieren. Er wird nämlich aufgrund dessen Gerichte über die Welt schicken und am Ende die Plagen. Und das achte, das internationale Sonntaggesetz. Auswärtige Nationen werden dem Vorbild der Vereinigten Staaten folgen. Zwar werden sie vorangehen, dennoch wird dieselbe Krise in allen Teilen der Welt über unser Volk kommen. Nachdem Amerika, das Land der religiösen Freiheit, sich mit dem Papsttum verbindet, um die Menschen zu zwingen, den falschen Sabbat zu ehren, werden die Bewohner aller Länder auf Erden ihrem Beispiel Folge leisten. Das heißt, das Sonntaggesetz wird weltweit in allen Ländern der Welt Gültigkeit haben. Interessanterweise ist Folgendes, Offenbarung 13 drückt das auch aus. Offenbarung 13, Vers 16 nämlich. Dort steht, Offenbarung 13, Vers 16, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Das heißt, hier steht, dass das Bild des Tieres macht, dass die Menschen sich das Malzeichen machen. Und das Bild des Tieres hatten wir das letzte Mal definiert als die religiös-politische Weltregierung. Nämlich, es hat drei Merkmale. Es wird angebetet, eine religiöse Macht. Zweitens, es kann Gesetze erlassen, eine staatliche Macht. Und drittens, es hat weltweite Macht. Das heißt, dieses Bild des Tieres, diese religiös-politische Weltregierung, wird das Sonntaggesetz weltweit für alle Menschen erlassen. Nach Offenbarung 13, Vers 16. Und das heißt, das Sonntaggesetz wird überall Gültigkeit haben, auf der ganzen Welt. Keine Frage. Es wird kein Land der Welt geben, wo man sich verstecken könnte, wo es nicht gilt. Aber es wird nicht überall gleich stark umgesetzt werden. Es wird sicherlich Länder geben, wo es auch gilt, weil die Weltregierung das Sonntaggesetz weltweit ausrufen wird. Und die Weltregierung hat die Kompetenzen, die Gesetze zu erlassen, für die ganze Welt Gültigkeit haben. Trotzdem wird es noch Regierungen geben in allen Ländern. Und es kann durchaus sein, dass in manchen Ländern der Welt die Regierungen das nicht so stark durchsetzen und verfolgen werden. Ich denke bestimmt irgendwelche afrikanischen oder irgendwelche ostasiatischen Länder vielleicht. Aber wir wissen, in den USA und in Europa wird es besonders stark zur Anwendung kommen. Das heißt, hier wird der Druck und die Verfolgung in Europa und in den USA besonders stark sein. Dazu ein Zitat von Ellen White. Sie sagt im großen Kampf, der Katholizismus in der alten und der abgefallene Protestantismus in der neuen Welt werden in ähnlicher Weise gegen jene vorgehen, die alle göttlichen Gebote befolgen. Das heißt, in der alten Welt, das ist Europa, und da wird der Katholizismus den Druck ausüben und die Verfolgung voranbringen. Und in der neuen Welt ist die USA, da ist es der abgefallene Protestantismus. Das heißt, die werden sich vereinigen, verbinden, aber der Druck wird in den verschiedenen Kontinenten verschieden aussehen. In Europa vor allen Dingen durch den Katholizismus und in den USA durch den Protestantismus. Ja, soweit zu den Schritten, bis es zum Sonntaggesetz kommt. Bevor wir die 5 Stufen des Sonntaggesetzes uns anschauen, es wird in 5 Stufen kommen, es wird sich immer weiter verstärken, machen wir eine kurze Pause. Machen wir weiter mit dem 2. Punkt, die 5 Stufen des Sonntaggesetzes. Das Sonntaggesetz kommt nicht mit einem Schlag und dann ist es da, sondern es wird leicht anfangen und immer stärker werden und immer mehr werden. Wir haben in Deutschland schon ein Sonntaggesetz. In Amerika nicht. In Amerika ist zum Beispiel der Sonntag nicht geschützt. Da haben die Geschäfte ganz normal die Supermärkte am Sonntag auf. Sie haben manche sogar Tag und Nacht offen, 24 Stunden, die ganze Woche, 7 Tage. In Deutschland ist das nicht erlaubt. In Deutschland haben wir ein Gesetz, was den Sonntag schützt. Und wenn ich mit Amerikanern spreche und wir über das Sonntaggesetz sprechen und ich sage, wir haben das in Deutschland schon, sagen die, was, ihr habt das schon? Dann sage ich, na ja, aber es ist bei uns sehr, sehr klein und auch nicht keine Gefahr für uns. Ja? Aber der Sonntag ist geschützt und man darf nicht Auto waschen und Wäsche waschen am Sonntag und so weiter. Man kann angezeigt werden. Gut, aber es wird verschiedene Stufen geben in diesem Sonntaggesetz. Erstens, öffentliche Beschuldigung. Im großen Kampf lesen wir, die den biblischen Sabbat ehren, werden verschrien werden als Feinde des Gesetzes und der Ordnung, die die sittlichen Schranken der Gesellschaft niederreißen, Anarchie und Verderbnis verursachen und Strafgerichte Gottes über die Erde hervorrufen. Ihre Gewissensnöte und Bedenken wird man als Eigensinn, Hartnäckigkeit und Verachtung der Obrigkeit ansehen. Sie werden als Feinde der Regierung beschuldigt werden. Prediger, die die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes leugnen, werden von der Kanzel herunter zu der Verpflichtung aufrufen, den zivilen Behörden als von Gott eingesetzt Gehorsam zu leisten. In gesetzgebenden Kreisen und an Gerichtshöfen werden die Menschen, die Gottes Gebote beachten, verleumdet und verurteilt werden. Ihre Worte wird man falsch deuten und ihren Handlungen die schlechtesten Beweggründe unterschieben. Das heißt, die Gläubigen, die Sabbathalter, werden öffentlich beschuldigt. Ihr seid schuld an den ganzen Problemen, die wir haben. Eine Stimmung wird gemacht. Stimmung mache. Ja. Wir haben auch erlebt, nach dem 11. September ist eine Stimmung gemacht worden gegen Al-Qaida, gegen Islam, gegen alles Mögliche. Ja. Und wenn einfach eine Stimmung in der Bevölkerung da ist, ist das unglaublich schwierig, das wieder rauszukriegen. Die Vorurteile werden einfach verstärkt und hervorgehoben. Wie reagierst du, wenn du beschuldigt wirst und dir falsche Motive nachgesagt werden? Wenn wir Leid und Not haben und vielleicht selbst verursacht haben, dann kann man sagen, naja, okay, war eben meine Trotteligkeit. Aber wenn ich Gutes gemacht habe und ich werde dafür auch noch angegangen, das tut weh, oder? Jesus war unschuldig. Was haben sie mit ihm alles gemacht? Wofür haben sie ihn beschuldigt? Unschuldig zu leiden. Haben wir jetzt eine enge Bindung an Jesus, die uns dazu führt, dann standzuhalten, auch wenn wir von der Gesetzgebung her unter Druck stehen? Meine Lieben, am Ende werden Dinge auf uns zukommen, die uns an die Grenzen unseres menschlichen Daseins bringen werden. Und aus eigener Kraft haben wir keine Chance. Wenn solche Dinge passieren, würde jeder Mensch einknicken. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir jetzt mit Jesus eine enge Beziehung haben. Dass wir mit ihm verbunden sind. Und je enger unsere Beziehung jetzt mit Jesus ist, dann können wir auch, wenn die Probleme größer werden, dann auch standhalten durch die Kraft Jesu. Und ich glaube, dass manchmal, wenn wir jetzt manche Dinge erleben, manches Leid, manche Probleme, dass ich den Eindruck habe, dass Gott uns durch diese Dinge jetzt schon vorbereiten will auf das, was kommt. Denn von 0 auf 100 zu kommen, das geht nicht in einem Schritt. Sondern Gott möchte, dass wir jetzt schon durch kleinere Probleme, die vielleicht auch manchmal ein bisschen größer auch schon sind, wo wir manchmal auch schon denken, das sind schon große Probleme, dass wir durch diese Probleme geschliffen werden, dass wir uns fest an Gott festhalten und umso mehr in der letzten Zeit stehen bleiben können. Deswegen denke ich, dürfen wir auch dankbar sein für Probleme. Klingt zwar komisch, aber es ist so. Manchmal lässt Gott es zu, weil er unser Bestes möchte. Und meine Lieben, als ich vor einigen Jahren in Mosambik war und gesehen habe, wie die Menschen dort leben, was sie für Probleme haben. Und als ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, da habe ich gedacht, was haben wir doch für kleine Probleme. Wir denken immer, wer weiß, was für Probleme wir haben, aber wir leben auf einem unglaublich hohen Niveau. Und wenn da nicht alles glatt läuft, dann jammern wir und klagen wir. Aber meine Lieben, was kommt, wenn wir wirklich mal, wie die Menschen in Mosambik, nichts zu essen haben? Und wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute, und wir meinen das wirklich so, wie wir das sagen, aber sonst nichts zu essen hätten. Ich glaube, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir durch unseren Reichtum verweichlicht sind. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch lernen, mit weniger auszukommen. Dass wir lernen, auch von unserem hohen Niveau, von unserer Bequemlichkeit auch Abstriche zu machen. Dass wir lernen, auch mit Brot und Wasser zurechtzukommen. Denn die Frage ist die, wenn am Ende Gott uns verheißen hat, Brot und Wasser ist uns gewiss, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann darüber klagen, dass ich keinen Kaffee und Kuchen mehr habe und nur noch Brot und Wasser. Ich kann aber auch sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass ich Brot und Wasser habe, dass ich überleben kann. Ja, und deswegen, mein Lieben, das ist eine ganz wichtige Frage. Wie wichtig, wie stark hängen wir an unserem Besitz? An unserem Komfort? Und jedes neue Auto muss wieder ein bisschen mehr Komfort haben als das vorige. Gott möchte, dass wir aus seiner Kraft heraus auch dann mit ihm leben und zufrieden sein können, wenn es alles genommen ist, aber wir durch ihn und mit ihm überleben dürfen. Wir müssen uns nicht selbst verteidigen, sondern die Wahrheit. Als Jesus angeklagt wurde, hat er sich nicht selbst verteidigt. Er hat nur für die Wahrheit gezeugt. Und wenn er gefragt wurde, hat er Gott verteidigt, aber nicht sich selbst. Wir werden nicht auf uns selbst schauen, sondern auf Gott. Und in der letzten Zeit werden wir und können wir für uns selbst, für unsere eigene Sicherheit nicht garantieren und auch nicht einstehen können und auch nicht dafür kämpfen können. Wir hätten keine Chance. Keine Chance. Wenn die ganze Welt sich gegen dich verschwört und die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung gegen dich ist, dann kannst du 100-mal Recht haben. Nützt nichts. Dann kannst du dich 100-mal verteidigen. Deswegen, wir können uns selbst nicht verteidigen. Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns für Gottes Werk einsetzen. Wir brauchen uns nicht, um unsere Sicherheit zu sorgen, sondern um Gottes Werk. Viele Adventisten haben Angst vor der Endzeit, vor dem Sonntaggesetz. Weil sie sagen, was mache ich denn mit meiner Sicherheit? Aber meine Lieben, da machen wir uns Sorgen um Sachen, die gar nicht unsere Sache sind. Wir sollen uns um die Dinge Sorgen machen, die für uns wichtig sind. Unsere Aufgabe ist es in der letzten Zeit, für Gottes Werk sich einzusetzen, dass wir Gottes Wort verkündigen, dass wir den lauten Ruf verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Und Gottes Aufgabe ist es, dass er sich dann für uns und für unsere Sicherheit einsetzt. Das macht er auch. Das hat er verheißen. Wir können es gar nicht. Aber er kann es. Wir werden in der Endzeit nicht in der Hand der Feinde sein. Wir werden in der Endzeit in Gottes Hand sein. Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Meine Lieben, das gilt besonders in der Endzeit. Wir sollen zuerst nach Gottes Reich trachten, zuerst Gottes Werk im Auge haben, zuerst schauen, was möchte Gott jetzt für mich, für mein Leben, für sein Werk. Und Gott wird dann alles andere, nämlich was ich esse, was ich trinke, was ich anziehe, dafür wird Gott sorgen. Glauben wir das? Leben wir das, auch jetzt schon? Oder leben wir so, dass wir sagen, naja, ich muss ja für mich selber sorgen, ich muss ja arbeiten dafür, damit ich was zu essen habe und was zu trinken habe und was zu kleiden habe und Wohnung habe und meine Kinder ja auch. Und meine restliche Zeit nehme ich dann noch für Gott. Meine Lieben, das geht nicht. Jesus sagt, wir können die zwei Herren dienen. Er sagt, wir sollen uns ganz Gott übergeben, 100%. Und wenn wir das tun, werden alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, im Berufsleben, im privaten Leben, in allen Bereichen, werden wir so ausrichten, wie Gott es möchte. Und dann wird Gott für uns sorgen. Und mein Leben, das funktioniert. Gott macht das sogar. Und das sollen wir jetzt schon üben, damit wir es am Ende auch können. Dass wir uns jetzt schon von Gott abhängig machen. Dass wir jetzt schon erleben, wie Gott uns die Dinge schenkt, die wir zum Leben brauchen. Das Zweite, Strafandrohung und Angebote. Ein Zitat von Ellen White aus dem Großen Kampf. Die Würdenträger der Kirche und des Staates werden sich vereinen, alle Menschen zu bestechen, zu überreden oder zu zwingen, den Sonntag zu ehren. Das heißt, man wird versuchen, dich zu bestechen, zu überreden. Und wenn es nichts hilft, zu zwingen. Noch ein Zitat. Man wird sie mit Geldstrafen und Gefängnis bedrohen. Einigen wird man einflussreiche Stellungen und andere Belohnungen und Vorteile anbieten, damit sie ihren Glauben entsagen. Dann wird man also Zuckerbrot und Peitsche, nennt man das, ja? Dann werden sie sagen, okay, wenn du jetzt bei uns mitmachst, kriegst du 1 Million Euro und eine Villa im Tessin, und dann geht's dir gut. Und wenn du nicht mitmachst, dann werden wir dich ins Gefängnis stecken, dann werden wir dir hohe Geldstrafen auflegen, dann wird es dir in der Familie schlecht gehen, dann werden dich bedrohen und versuchen dadurch, die Menschen weich zu kochen. Drittens, nicht kaufen oder verkaufen. Wenn das alles nichts nutzt, die öffentlichen Beschuldigungen, die Strafandrohungen sind erstmal nur Androhungen und auch die Angebote, dann werden sie Nägel mit Köpfen machen. Dann werden sie Gesetze erlassen. Nämlich, im Leben Jesu heißt es, Seite 106, in der letzten großen Auseinandersetzung des Kampfes mit Satan werden die Menschen, die Gott treu sind, es erleben, dass sie von jeder irdischen Hilfe abgeschnitten sind. Weil sie sich weigern, Gottes Gesetz zu übertreten, um irdischen Mächten zu gehorchen, wird es ihnen verboten werden, zu kaufen und zu verkaufen. Und ich denke, wenn das kommt, dann fangen die Probleme an. Warum? Wenn ich nichts kaufen kann, heißt das, ich kann kein Essen mehr kaufen, ich kann kein Trinken mehr kaufen, keine Kleidung mehr kaufen, wirtschaftlicher Boykott. Ich kann nicht mehr verkaufen, das heißt, ich kann auch kein Geld mehr verdienen. Wenn ich Unternehmen habe, kann ich nichts mehr verkaufen. Es wird den Sabbathaltern, die denn Unternehmen haben, verboten werden, zu produzieren und zu verkaufen. Das heißt, wir sind abgeschnitten. Mit anderen Worten, wir sind nach außen hin, ja, man kann sagen, wir sind vom Leben abgeschnitten. Denn irgendwann hat man nicht mehr zu essen und dann ist es zu Ende. Was machen wir dann? Jetzt schon Nahrungsmittel horten, ja? Damit wir dann noch genügend haben. Aber es gibt manche, die machen das. Aber das wird nichts nutzen. Warum? Gott möchte, je näher wir zur Endzeit kommen, je näher wir zur Wiederkunft kommen, möchte Gott, dass wir mit jedem Tag, wo wir dem Ende näher kommen, ihm mehr vertrauen, mehr von ihm abhängig sind. Und am Ende werden wir 100% von ihm abhängig sein. Ich denke an diesen Traum, den ich letztens mal in der Kindergeschichte erzählt habe, wo Ellen White gesehen hat, wie die Gläubigen auf dem schmalen Weg nach oben zum Neuen Jerusalem laufen. Links von ihnen eine hohe Wand, rechts der Abgrund. Und zuerst laufen sie mit, fahren sie mit Kutschen, da wird der Weg immer schmaler, dann müssen sie die Kutschen stehen lassen, ihr Gepäck auf die Pferde laden und dann mit Pferden weiterreiten. Dann wird der Weg immer schmaler, dann müssen sie das Gepäck runterwerfen. Dann wird der Weg noch schmaler, dann müssen sie die Pferde stehen lassen und zu Fuß weiterlaufen. Und dann kommt das Seil von oben. Und das Seil geht mit ihnen mit. Und jeder hat ein Seil, an dem man sich festhält und mitgeht. Und der Weg wird immer schmaler und sie tun sich schon die Füße wund, laufen an dem Felsen. Und dann wird das Seil immer dicker und immer dicker. Und dann kommt der Punkt, wo sie an einem großen Abgrund angekommen sind. Und auf der anderen Seite sehen sie die schönen Wiesen, das verheißene Land, das Licht, die Herrlichkeit. Und sie fragen sich, wie komme ich jetzt über den Abgrund darüber? Und dann sagen sie, naja, die einzige Chance, die wir noch haben, das Seil. Und sie sagen sich, wir haben schon in der Vergangenheit erlebt, wie Gott uns mit dem Seil geführt hat, das uns festgehalten hat. Und dann setzen sie ihr Vertrauen auf das Seil, halten sie fest und das Seil schwingt sie rüber auf die andere Seite. Das heißt mit anderen Worten, übertragen auf uns. Wir müssen, je näher wir der Stadt kommen, alles, was wir haben, zurücklassen. Unseren Besitz, unsere eigenen Sicherheiten, am Ende auch sogar das, was uns am Leben hält. Und wir werden am Ende nur noch am Seil hängen. Und das Seil ist unser Vertrauen zu Gott. Das heißt, dass wir nur noch davon leben, was Gott uns verheißt und was Gott uns gibt und zusichert. Und von daher ist es wichtig, dass wir jetzt schon unser Vertrauen zu Gott stärken und vertiefen. Denn Vertrauen kann nur wachsen. Und je mehr wir jetzt schon Jesus vertrauen und von ihm abhängig sind, desto leichter fällt es uns, dann ihm zu vertrauen. Deswegen wird am Ende nichts mehr von unseren eigenen Dingen, die wir selbst vorbereiten könnten und machen, uns helfen, sondern wir werden nur noch von Gott abhängig sein. Und da, denke ich, fällt es den Menschen, die nichts haben, leichter als denen, die viel haben. Als ich in Mosambik war und wir darüber sprachen, über Sonntaggesetz, dann sagten die Geschwister mir, naja, für uns ist das kein Problem, wir haben sowieso nichts. Das heißt, sie müssen auch nichts zurücklassen. Aber stell dir vor, wenn du viele Häuser hast und einen schönen Mercedes in der Garage hast, und dann kommt jemand und nimmt dir den weg. Den stehen zu lassen, das tut weh, oder? Deswegen, Besitz, meine Lieben, Besitz in der letzten Zeit ist kein Segen, sondern ein Ballast. Weil erstens der Besitz mich dazu verführt, sich auf mich zu verlassen, und was ich kann und habe. Und zweitens, weil der Besitz dazu führen könnte, dass ich mich an ihm so festhalte, dass ich ihn nicht loslassen will. Deswegen müssen wir jetzt zu unserem Besitz eine gesunde Einstellung haben. Wir dürfen ihn haben, natürlich. Wir müssen jetzt nicht hingehen und unseren ganzen Besitz morgen alles weggeben. Keine, müssen wir nicht. Wir dürfen ihn haben. Aber wir müssen innerlich loslassen. Und frag dich selber mal, wenn morgen jemand kommen würde und würde dir alles wegnehmen, was du hast, wie würdest du reagieren? Wie Hiob? Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja, das müssen wir selber hinterfragen. Aber das, in dem Moment, wo das kommt, hilft nur noch unser Vertrauen zu Gott. Offenbarung 13, Vers 16 und 17 haben wir eben schon gelesen. Da heißt es, dass man nicht kaufen, verkaufen kann, wenn man nicht das Mahlzeichen des Tieres hat. Das heißt, dass hier Druck ausgeübt wird. Die Gesetzgeber, das Sonntaggesetz wird Druck ausüben und wird die Menschen zwingen, so zu leben, den Sonntag zu halten. Und wenn sie es nicht machen, darfst du nicht mehr kaufen, verkaufen. Übrigens, wie das geschieht, ist nicht so entscheidend. Ob das jetzt ein Chip sein wird, der in die Hand implantiert wird oder nicht, spielt keine Rolle. Im Dritten Reich war es auch bei den Juden mit dem Stern möglich. Also man kann auch ohne Technik Menschen abschneiden von der Wirtschaft. Dafür brauchen wir keine Technik. Natürlich, die Technik könnte eingesetzt werden und die würde es leichter machen und schneller machen, keine Frage. Aber nicht die Technik ist entscheidend, was Offenbarung 13 sagt, sondern was dahinter steht. Und dahinter steht die Frage, Sabbat oder Sonntag, Gott oder der Antichrist, Gott treu zu sein oder dem falschen System zu folgen. Das steht dahinter. Und daran müssen wir uns orientieren. Wir haben auch Verheißungen Gottes. Und die sind wunderbar für diese Zeit. Satan wird viel machen. Er wird Druck ausüben, keine Frage. Aber Gott wird umso mehr wirken. Erling Writings heißt es, Seite 56, unser Brot im Wasser wird uns zu jener Zeit gewiss sein. Und wir werden weder Mangel leiden noch hungern. Denn Gott kann für uns einen Tisch in der Wüste bereiten. Er würde, wenn nötig, Raben senden, die uns Nahrung bringen, wie er es damals getan hatte, um Elia zu versorgen. Oder er würde Manna vom Himmel regnen lassen, wie er es für die Israeliten getan hatte. Sind das nicht schöne Verheißungen? Die Israeliten in der Wüste, 2 Millionen Menschen in der Wüste, wo kriegen die Essen her? Sie haben keine Chance, sich selbst zu versorgen. Gott macht es, Manna vom Himmel. Elia, 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Er hätte selbst für sich nicht selber sorgen können. Und Gott sagt zu ihm, geh zum Bach Krit. Er hat die Raben geschickt. Und als dass der Bach alle war, hat er ihn geschickt zur Witwe nach Zarpat. Und dort ist das Mehl und das Öl im Topf nicht alle geworden. Gott hat Wunder getan, um seine Kinder zu versorgen. Und wenn Gott es in der Vergangenheit getan hat, in der Wüste, bei dem Volk Israel, die Raben, beim Elia, dann wird er es in der Endzeit noch viel mehr tun. Denn weil er in der Endzeit der Kampf, der größte Kampf, der je gewesen ist, auf dieser Weltgeschichte sein wird. Und da wird Gott umso mehr für uns sorgen. Es kann durchaus sein, dass wir am Tisch sitzen, nichts drauf ist und wir sagen, lieber Gott, wir danken dir für das Essen, was wir gleich bekommen werden. Und dann klingelt es und dann kommt das Essen auf den Tisch. Das heißt, wir werden Erfahrungen machen, wie Gott das macht. Seine Art. Ja. Aber Gott wird es machen. Der kann es machen. Wir haben wunderbare Verheißungen für die Endzeit. Jesaja Kapitel 33, Vers 15 und 16. Jesaja 33, Vers 15 und 16. Und dort heißt es, das gilt besonders für die letzte Zeit, wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe, der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und sein Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Eine wunderbare Verheißung. Was ist die Bedingung? Vers 15. Wer in Gerechtigkeit wandelt, das heißt, wer ehrlich, aufrichtig, gerecht handelt, wer redet, was recht ist, das heißt, wer nicht lügt und nicht betrügt. Wer schändlichen Gewinn hasst, was heißt das? Wer nicht andere übers Ohr haut, wer nicht betrügt. Wer seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, dürfen wir uns nicht schenken lassen? Natürlich dürfen wir das, aber hier ist gemeint Bestechung, dass wir uns nicht bestechen lassen und auch die anderen nicht bestechen. Wer seine Ohren zuhält, dass er nichts von Blutschuld höre, was ist das? Das ist Rufmord, dass wir nicht hinter dem Rücken anderer schlecht reden und auch nicht mitmachen. Und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe. Nun, wir sehen doch überall in der Welt Arges, oder? Natürlich, manchmal können wir nicht. Wenn wir die Straße laufen, können wir nicht mit geschlossenen Augen über die Straße laufen. Aber es gibt viele Punkte, wo wir selbst entscheiden können, was wir uns angucken. Zum Beispiel das Fernsehen. Wie viel Arges, wie viel Böses gucken wir uns im Fernsehen an? Und im Internet? Wie viel Schlechtes und Böses und Arges gucken wir uns im Internet an? Hier steht, wer seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe. Meine Lieben, wenn wir uns mit den negativen Dingen beschäftigen, wenn wir ständig das Schlechte angucken, dann werden wir unserem Charakter so geprägt werden. Deswegen sollen wir mehr auf Jesus schauen, ihn vor Augen haben, dass wir nach seinem Bild geprägt werden, in sein Bild verwandelt werden. Denn durch Anschauen werden wir verwandelt. Wer seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe, der wird in der Höhe wohnen. Seine Felsen werden sein Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Gott hat uns verheißen, dass wir Brot im Wasser gewiss haben. Hier steht nicht, wir werden im Überfluss haben. Hier steht, wir werden das haben, was wir zum Leben, zum Überleben brauchen. Hier steht nicht, Kaffee und Kuchen ist ihm gewiss. Hier steht, Brot und Wasser ist ihm gewiss. Und trotzdem ist es eine wunderbare Verheißung. Ich würde das schon mal üben, mal wochenlang nur Brot und Wasser zu essen. Das geht. Man kann davon leben. Es ist übrigens gesund, Wasser zu trinken. Viertens. Nicht kaufen, verkaufen war der Beginn. Und dann wird das gesteigert werden. Und Ellen White sagt übrigens, wenn das anfängt, mit nicht kaufen, verkaufen, und das dann Sonntag, dass er stärker gefordert wird, dann sollen wir uns zurückhalten. Dann sollen wir nicht provozieren. Dann sollen wir, soweit es geht, dem Gesetz nachkommen. Aber natürlich nicht als religiösen Feiertag halten, sondern einfach nichts tun. Dann kommt viertens Gefängnisverfolgung. Das wird auch kommen. Aus dem großen Kampf, Seite 608, da sich die Verteidiger der Wahrheit weigern, den Sonntag als Sabbat zu ehren, werden manche von ihnen ins Gefängnis geworfen, andere verbannt und etliche wie Sklaven behandelt werden. Noch ein Zitat: Wenn das Papsttum oder seine Lehren durch die Gesetzgebung wieder zur Macht kommen, werden die Feuer der Verfolgung gegen alle, die ihr Gewissen und die Wahrheit nicht aus Rücksicht auf landläufige Irrlehren verkaufen wollen, wieder entzündet werden. Dieses Unheil steht vor der Verwirklichung. Verteidigen wir das Gesetz Gottes, das durch Menschengesetze sinnentleert wurde, so haben wir ständigen Kampf vor uns und stehen in Gefahr, eingekerkert zu werden oder unseren Besitz oder selbst das Leben zu verlieren. Und es wird in dieser Zeit eine kurze Zeit geben, wo es Probleme gibt. Die Zeit wird kurz sein, aber heftig sein. Wie wir hier gesehen haben, dass wir unseren Besitz verlieren, und vielleicht sogar auch unser Leben. Es wird auch in dieser Zeit Märtyrer geben. Ja, wird es. Aber dafür müssen wir auch keine Angst haben. Warum nicht? Gott hat verheißen, dass auch wenn ein Mensch für ihn, für den Glauben stirbt, dass Gott ihm Kraft gibt. Ich denke an eine Geschichte, das war im 16. Jahrhundert. Damals wurden die Täuferbewegung verfolgt. Und einer von den Leitenden wurde auf den Scheiterhaufen verurteilt. Und er sagte seinen Anhängern, wenn ich auf den Scheiterhaufen bin und auf den Scheiterhaufen brenne, wenn ich das Zeichen mache, auf dem Scheiterhaufen, ein bestimmtes Zeichen mache, dann ist es das Zeichen, dass ich keine Schmerzen habe. Und sie haben ihn dann auf den Scheiterhaufen gebracht. Sie haben den Scheiterhaufen angezündet. Und er hat das Zeichen gemacht. Das heißt, ich bin überzeugt, dass Gott, wenn jemand für ihn stirbt als Märtyrer, ihm die Schmerzen nimmt. Warum? Weil der einzige Grund, dass ein Märtyrer stirbt, dass ein Mensch für Gott stirbt, ist, dass dadurch andere Menschen zu Gott finden. Gott würde niemals seine Kinder den Feinden einfach preisgeben, niemals. Sondern nur aus dem Grund, dass andere sich bekehren. Und warum bekehren sich andere, wenn jemand als Märtyrer stirbt? Wenn sie sehen, wie derjenige stirbt, dass göttliche, übernatürliche Kraft im Spiel ist. Und dann werden Menschen sagen, das kann nur göttlich sein und werden sich auch bekehren. Deswegen wird auch an dem Moment, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, kein Märtyrer mehr sterben. Weil sich kein Mensch mehr bekehren kann. Wenn sich keiner mehr bekehren kann, hätte der Tod eines Märtyrers keinen Sinn mehr. Aber bis dahin wird es noch so sein. Bis zum Ende der Gnadenzeit. Aber dafür müssen wir auch keine Angst haben. Gott weiß es. Gott weiß alles. Und jetzt hat niemand von uns die Kraft dazu, Märtyrer zu sein. Ich auch nicht. Aber wenn es soweit ist, in dem Moment gibt Gott die Kraft. Warum auch nicht? Er liebt uns doch. Deswegen, es wird eine schwierige Zeit sein, aber wir werden in der Zeit auch umso mehr Erfahrungen machen. Erfahrungen, wie Gott uns schützt. Gott wird uns Träume und Visionen geben. Ganz konkret, in einzelnen Punkten. Uns, ja, kann sein, dass Gott uns sagt, hör mal zu, dass Gott dir eine Vision gibt und sagt, jetzt geh da und dahin, in 10 Minuten sind sie bei dir zu Hause. Und du gehst weg und sie finden dich nicht. Wie beim Elia. Sie haben Elia gesucht, 3,5 Jahre auf dem ganzen Reich und nicht gefunden, weil Gott ihn versteckt hat. Das heißt, Gott wird uns auch Sicherheit geben, indem er uns führt. Natürlich, auch einige werden im Gefängnis sein. Oder eine Verbannung ist auch dabei. Aber auch da wird Gott uns Kraft geben, dass nichts über unsere Kraft hinausgeht. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, wenn wir in der Situation stecken, ist es wichtig, dass wir nicht auf die Probleme schauen, sondern auf Jesus schauen. Als Petrus übers Wasser ging, konnte er gehen, solange er auf Jesus schaute. Und als er auf die Wellen schaute, bekam er Zweifel und ist eingesunken. Solange wir auf Jesus schauen, werden wir sicher gehen. Und dass wir auf den kommenden Christus schauen, auf die Wiederkunft. Denn wir wissen, wenn das kommt, meine Lieben, wenn diese letzten Dinge kommen und selbst diese heftigste, also kurz vor dem Ende der Gnadenzeit wird die Verfolgung am heftigsten sein, dann wissen wir, noch wenige Wochen, da kommt Jesus. Und in diesem Vorausblick, die Hoffnung auf das, was kommt, Jesus kommt in wenigen Wochen, wird uns Kraft geben. Und selbst wenn wir wissen, wir sterben, in dem Moment, wenn wir sterben, im nächsten Moment werden wir ja wieder kommt Jesus erleben, wenn wir wieder auferstehen. Von daher, es wird eine schwierige Zeit sein, keine Frage. Aber es wird aber auch geistlich eine unglaublich schöne Zeit sein, weil wir Erfahrungen machen werden, mehr Erfahrungen als all die ganzen Menschen der Bibel in den ganzen 6000 Jahren zusammengenommen. Und deswegen wird es geistlich gesehen eine schöne Zeit sein. Rein äußerlich gesehen von der Sicherheit sein wird es nicht schön sein. Aber geistlich gesehen wird es schöner als jetzt sein. Weil jetzt manchmal noch unser Alltag, unsere Lauheit, unsere Trägheit uns Probleme machen. Dann sind wir jede Minute von Gott abhängig. Und all die Dinge, die uns jetzt noch zurückhalten, sind weg. Und ich kann euch versprechen, das wird eine geistliche Sehen, auch noch wenn der Spätregen fällt, übernächstes Thema, wird fantastisch sein. Ja. Denn das wird ja schon die Zeit, wo der Spätregen schon gefallen ist, wenn wir da im Kerkern sitzen oder irgendwo. Ja, das wird, ja. Ja. Und dann der letzte Punkt ist der Todeserlass. Im großen Kampf heißt es, alle, die sich weigern, diesen Gebräuchen nachzukommen, werden gesetzlich bestraft werden und man wird sie schließlich erklären, dass sie des Todes schuldig sind. Man wird ein Datum festsetzen, an dem alle Gläubigen umgebracht werden sollen. Und wenn das Datum kommt, was passiert dann? Kommt Jesus wieder. Denn dieses Datum des Todesbefehls ist der Tag der Wiederkunft. Werden wir noch zusammen anschauen, wenn wir über die Plagen sprechen. Das ist die sechste Plage, Harmageddon, wo sich alle Mächte der Welt vereinigen und sie versammeln die Könige der Welt zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Der große Tag Gottes des Allmächtigen, das ist der Tag der Wiederkunft Jesu. Und da wird der Kampf stattfinden. Und der Kampf wird so aussehen, dass sie Offenbarung 13, Vers 15, das ist genau dieser Kampf. Dort steht, Offenbarung 13, Vers 15, und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Das ist der Todesbefehl. Und von diesem Todesbefehl wird kein Gläubiger sterben. Warum? Die Gnadenzeit ist schon zu Ende. Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, gibt es keine Märtyrer mehr. Uns, wenn sie das versuchen werden oder auch dem Zuvorkommen versuchen wollen, wird Gott seine Engel schicken, wird uns bewahren. Wir müssen uns nicht fürchten. Warum nicht? Jesus kommt. Ich denke an die biblischen Beispiele. Das ist genau das Gleiche. Schadrach, Meschach und Abednego. Der König hatte ein Bild aufstellen lassen. Alle sollten es anbeten. Und wer es nicht anbetet, sollte getötet werden. Alle Würdenträger der ganzen Welt haben es angebetet. Nur Schadrach, Meschach und Abednego nicht. Und meine Lieben, die Einstellung von diesen drei Männern ist genau die Einstellung, die wir am Ende auch haben werden. Als der König sie nämlich fragte, warum steht ihr, seid ihr stehen geblieben? Ich gebe euch eine zweite Chance. Komm, könnt noch mal. Was sagten sie? Ist nicht nötig, König. Unser Gott kann, wenn er will, uns aus deiner Hand erretten. Und selbst wenn er es nicht tut, sollst du dennoch wissen, dass wir dir nicht folgen, sondern dass wir unserem Gott folgen. Mit anderen Worten sagten sie, König, wir sind nicht in deiner Hand. Du glaubst, wir sind in deiner Hand, denn du hast die Macht. Aber das stimmt nicht. Unser Gott ist größer. Wir sind in Gottes Hand. Und wenn Gott es will, kann er uns aus deiner Hand befreien. Und wenn nicht, war es seine Entscheidung und nicht deine Entscheidung. Dadurch haben sie ganz deutlich gezeigt, wir sind nicht in deiner Hand, wir sind in Gottes Hand. Und es hat den König so gewurmt, dass er so zornig geworden ist, weil er glaubte, er ist derjenige, der alles kontrolliert. Dass er den Ofen 7-mal heißer machen lassen und hat sie reingeworfen und Gott hat sie bewahrt. Und er musste anerkennen, Gott ist größer. Das wird am Ende auch passieren. Genau das Gleiche. Der Todesbefehl. Ein Bild anzubeten. Wir werden es nicht tun. Der Todesbefehl wird da sein und wir werden dem Tode ausgeliefert werden. Aber Jesus war mitten unter ihnen. Das Einzige, was verbrannt ist in dem Ofen, waren die Fesseln. Sie waren frei. So wird es am Ende auch sein. Sie werden einen Tag festsetzen, alle umzubringen. Und wir wissen schon, das ist der Tag der Befreiung. Jesus ist mit uns. Er wird mit uns sein und mit uns gehen. Es ist ein Typus für die Endzeit, die drei Männer am Feuerofen. Oder auch Daniel in der Löwengrube, das Gleiche. Hier ein Gesetz. Man durfte nicht zum wahren Gott beten. Hier ist das erste Gebot übrigens. Das erste Gebot ist hier ein Gesetz erlassen worden, gegen das erste Gebot Gottes. Daniel ist Gott treu geblieben. Er hat zu Gott gebetet. Er kam in die Löwengrube. Übrigens auch der König. Die Staatsgewalt wollte es nicht. Er musste es. Gott hat den Daniel in der Löwengrube bewahrt. Und am Ende sind die Widersacher, die Gegner, in die Grube geworfen worden und sind umgekommen. So wird es am Ende auch sein. Wenn der Todesbefehl kommt, dann werden die Gläubigen bewahrt, sie werden erlöst und die Ungläubigen werden an dem Tag sterben. Weil durch Jesu Wiederkunft werden alle Ungläubigen sterben. Also auch eine Typologie vom Daniel für die Endzeit. Oder auch Königin Esther. Der Haman hatte ein Gesetz erlassen von den Medern Persern, dass alle Juden umgebracht werden sollten an einem Tag. Die Königin Esther ist zum König gegangen, hat ihr Leben riskiert, hat ein Gastmahl denn veranstaltet mit dem König und dem Haman und hat sie den Haman seine Machenschaften aufgedeckt. Hat gesagt, das ist der Mann, der das Volk der Juden ins Unglück stürzen will und auch mein Volk. Und dieser Tag, den sie festgesetzt hatten, die Juden umzubringen, ist zum Tag des Sieges geworden, weil die Juden sich an ihren Feinden rächen durften und an dem Tag sind keine Juden umgekommen, sondern nur die Feinde der Juden, die versucht haben, sie anzugreifen. Auch das ist eine Typologie für die Endzeit, wo alle umgebracht werden sollen und Gott sein Volk befreien wird. Oder auch Petrus im Gefängnis. Jakobus war bereits vom Hohen Rat im Gefängnis umgebracht worden und es wollte man auch Petrus umbringen. Und er war scharf bewacht worden und er sollte zum nächsten Tag dem Hohen Rat vorgeführt werden und in der Nacht kam der Engel. Und sie konnten machen, was sie wollten. Denn Gott kommt und seinen Diener befreit. Kann ihm keiner widerstehen. Und der Engel hat den Petrus herausgeführt. Am nächsten Morgen sind die Soldaten waren noch alle da und das Gefängnis war leer. Das heißt, am Ende werden wir nicht in der Hand der Feinde sein, auch wenn es nach außen so aussieht. Niemals. Wir sind immer in der Hand Gottes. Und das dürfen wir wissen. Das dürfen wir mitnehmen. Jetzt schon, heute schon, sind wir in Gottes Hand. Und in der letzten Zeit erst recht. Gottes Verheißungen. Warum waren diese Vorbilder am Glauben so mutig? Schadrach, Meschach, Abednego, Daniel, Esther, Petrus. Sie pflegten eine intensive Verbindung mit Gott. Sie haben sich auf Gott verlassen. Sie wussten, dass ihr Leben in Gottes Händen lag. Ellen White sagt, dass alles Zeit in überschauende Auge Gottes war auf die Entscheidungsstunde gerichtet, der die Kinder Gottes begegnen müssen, wenn die irdischen Mächte sich gegen sie aufstellen. Denn Gefangenen, Verbannten gleich werden sie sich fürchten vor dem Tod durch Hunger oder Gewalt. Aber der Heilige, der das Rote Meer vor Israel teilte, wird seine gewaltige Macht offenbaren und ihre Gefangenschaft wenden. Wunderbare Verheißung, oder? Diese Verheißung müssen wir kennen. Im Herzen bewahren. Es wird uns Kraft geben. Der ihnen anvertrauten Aufgabe getreu, wachen die himmlischen Wächter auch in Zukunft. Obwohl ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, da diejenigen, die Gottes Gebote halten, umgebracht werden sollen, so werden doch ihre Feinde in manchen Fällen dem Erlass zuvorkommen wollen und versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann an den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die jede Seele bewahren. Einige werden auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen. Doch die gegen sie erhobenen Schwerter zerbrechen und fallen machtlos zu Boden. Andere werden von Engeln in der Gestalt von Kriegern verteidigt. Und es gibt noch viele Zitate, wo Ellen White ähnliche Aussagen macht. Wenn die Gnadenzeit schon zu Ende ist, wenn dieser Erlass kommt, und wenn der Erlass kommt, ist die Gnadenzeit zu Ende, ist die sechste Plage, dann werden wir nicht mehr sterben. Das heißt, dann wird Gott uns bewahren, dann wird er uns helfen und schützen. Da werden wir noch mehr Erfahrungen machen, wie vorher schon. Übrigens, es geht einem Psalm. Einem Psalm, der für diese Zeit geschrieben ist. Kennt ihr den Psalm? Psalm 91. Dieser Psalm ist fantastisch. Ich bin überzeugt, der ist besonders für die Zeit der Plagen geschrieben worden. Und für die Gläubigen, für diese Zeit. Und diesen Psalm sollten wir auswendig können. Warum? Wir wissen nicht, ob wir in dieser letzten Zeit noch eine Bibel zur Hand haben. Und wir brauchen diese Verheißung vom Psalm 91 für diese letzte Zeit. Hier steht, ich lese im Vor, Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich von dem Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Diesem Psalm, der ist geschrieben worden für die letzte Zeit. Meine Lieben, in dieser Zeit, wenn das passiert, wird es den Gottlosen noch viel schlimmer gehen als den Gläubigen. Denn die Plagen, die kommen, werden wir auch noch drüber sprechen an einem der Abende, werden nur die Ungläubigen treffen. Und die Plagen sind so furchtbar. Die Ungläubigen, die werden diese Katastrophen und diesen Fastweltuntergang erleben und sie haben niemanden, der bei ihnen ist. Wir haben auch Probleme, aber Gott ist bei uns. Und wir sind in seiner Hand. Deswegen, wir haben Verheißungen, auf die wir uns stützen können. Und wir wissen schon, wie das Ganze ausgehen wird. Nämlich mit dem Sieg des Volkes Gottes. Mit dem Sieg Jesu. Drittens, die Bedeutung des Sonntaggesetzes. Das Sonntaggesetz ist ein Zeichen dafür, dass der Fall Babylons abgeschlossen ist, dass der Protestantismus dem Papsttum die Ehre gibt, dass die Zeit für Satans übernatürliches Wirken gekommen ist, dass die Gnadenzeit für die Welt bald zu Ende sein wird, dass wir die großen Städte verlassen müssen. Ein paar Zitate dazu. Durch den Erlass, der die Einrichtung des Papsttums gegen das Gesetz Gottes erzwingt, wird unsere Nation sich endgültig von der Rechtschaffenheit getrennt haben. Daran können wir erkennen, dass die Zeit für das übernatürliche Wirken Satans gekommen ist und das Ende vor der Tür steht. Und auch nochmal Testimonies Band 5. Wie die Belagerung Jerusalems durch römische Heere ein Signal zur Flucht für die Judenchristen war, so wird uns die Anmaßung unserer Nation, die sich in der Gesetzgebung zugunsten einer gewaltsamen Durchsetzung des päpstlichen Sabbats zeigt, ein Warnzeichen für uns sein. Dann ist für uns der Zeitpunkt gekommen, die großen Städte zu verlassen und uns darauf vorzubereiten, später auch die kleineren Städte zu verlassen, um versteckte Häuser in verborgenen Orten in den Bergen aufzusuchen. Das heißt, sie sagt, ein Sonntaggesetz ist das Zeichen, die Städte zu verlassen, die großen Städte zu verlassen und uns vorbereiten, später die kleineren zu verlassen. Und zwar, sie sagt denn an anderer Stelle, wenn der Todesbefehl kommt, dann sollen wir auch die kleinen Städte und die Dörfer verlassen. Aber das Sonntaggesetz ist erstmal das Zeichen dafür, dass wir die Städte verlassen sollen. Und zwar, wir haben ja Matthäus 24 die Aussage, dass Jesus sagt, wenn das Gräuel der Verwüstung in der heiligen Stätte steht, dann flieht auf die Berge. Das galt damals, 70 nach Christus, dass Jerusalem von einem Heer belagert war, dann sollten sie erkennen, dass es ein Fluchtzeichen war. Und es war damals auch so. 68 nach Christus kam Titus mit seinem römischen Heer, hat Jerusalem belagert, ist wieder abgezogen. Und die Christen haben es erkannt als Zeichen Gottes. Sind geflohen aus der Stadt. Und als der Titus zurückkam mit seinem Heer und Jerusalem belagert und erobert hat, ist kein Christ umgekommen. Und so haben wir auch für die Endzeit die Aussage, dass wenn das Mahlzeichen, wenn das Graubild der Verwüstung an der heiligen Stätte steht, dann ist es ein Fluchtzeichen für die Endzeit. Und das ist das Mahlzeichen des Tieres, das Sonntaggesetz. Das ist das Fluchtzeichen für uns, für die Endzeit, aus den Städten zu gehen. Und zwar, erstens, wir sollten jetzt schon aus den großen Städten herausgehen. Ellen White sagt ganz deutlich, das Leben in der Stadt ist von der Qualität her nicht so, wie es gut ist. Auf dem Land können wir viel besser, haben wir gesündere Luft, weniger Hektik, weniger Verführungen, gerade für die Kinder weniger Verführungen. Das ist das Leben auf dem Land, auf dem ländlichen Gebiet, ist einfach von der Lebensqualität, für unsere Gesundheit, für alles gut. Und das Leben in der Stadt ist durch Lärm, durch Hektik, durch viele andere Dinge belastet. Zweitens, sie sagt, wenn wir nicht mehr kaufen oder verkaufen können, ab dem Sonntaggesetz, spätestens dann sollen wir die Städte verlassen. Warum? Weil wir uns auf dem Land noch selbst versorgen können. Es ist zwar so, dass Gott uns versorgt, aber es kann durchaus sein, dass Gott auch noch manche Dinge, die auf dem Land sind, dazu hilft, beiträgt zur eigenen Versorgung. Aber das ist nicht das Entscheidende. Der wichtigste Grund, warum wir aus den Städten rausgehen sollen, ist der dritte, nämlich Gottes Strafgerichte als Antwort auf das Sonntaggesetz werden zuerst über die Städte kommen. Und Ellen White hat viele, viele Beschreibungen, wo sie gesehen hat, wie die großen Städte, sie hat sogar Namen genannt, San Francisco, Los Angeles, New York, wie sie am Ende unter Gottes Strafgerichten, wie sie zerstört werden, wie die ganze Straßenzüge umfallen und wie auch in den Städten Anarchie durcheinander und Gesetzlosigkeit herrscht und Aufruhr, Bürgerkriege. Und deswegen sagt sie, sollen wir aus den Städten raus. Das sagt Gott uns nicht, damit wir, um uns zu drängeln oder zu quengeln, sondern damit es uns gut geht, damit wir überleben, damit wir am Ende nicht in diesen Aufruhren, in diesen Bürgerkriegen mit untergehen. Sie sagt, ausgewählte Botschaften, Band 2, wer wird sich warnen lassen? Deshalb sage ich es noch einmal ganz deutlich, verlasst die großen Städte. Seht das Leben auf dem Land nicht als lästigen Verzicht an, sondern als Möglichkeit, ungestörter zu erfahren, was Gott von euch will. Jesus wird bald wiederkommen. Deshalb solltet ihr euch nicht dagegen sträuben, die großen Städte zu verlassen. Die Frage ist, was sind große Städte? Wird immer wieder gestellt, die Frage. Natürlich, in Amerika sind es die großen Städte. Übrigens, wir haben in der Welt mittlerweile diese Megacities mit 30, 40 Millionen Menschen. Ja? In Tokio oder in Mexiko oder Sao Paulo. Sicherlich sind das große Städte, keine Frage. Auch in Deutschland haben wir große Städte. Sicherlich sind große Städte wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, Mannheim vielleicht auch noch. Ja? Aber selbst in Mannheim ist hier die Frage, wo man wohnt. Man kann auch in Mannheim an einem Stadtrand wohnen, in einem Außenbezirk, wo es durchaus besser ist. Aber da muss man sich, denke ich, selbst von Gott zeigen lassen. Wo ist es gut, noch zu wohnen und wo nicht. Vorbereitungen. Der letzte Punkt. Erstens, wir sollen keine Vorbereitungen für unsere körperlichen Bedürfnisse für die letzte Zeit machen. Frühe Schriften, sagt Ellen White, der Herr hat mir wiederholt gezeigt, dass es nicht den Aussagen der Bibel entspricht, Vorkehrungen für die leiblichen Bedürfnisse während der Zeit der Trübsal zu treffen. Wenn die Gläubigen Nahrungsmittel horteten, dann würden sie ihnen in der Zeit der Trübsal, wenn Krieg, Hungersnot und Seuchen über das Land kommen, gewaltsam geraubt werden. Und Fremde würden ihre Ernte einbringen. Das wird die Zeit sein, in der wir uns ganz auf Gott verlassen müssen. Er wird uns versorgen. Brot und Wasser werden uns sicher sein. Das heißt, das ist ganz klar, dass wir nicht äußerlich Vorkehrungen treffen sollen. Nicht Nahrungsmittel irgendwo horten. Nicht Höhlen aussuchen, wo wir schon hingehen sollen. Gott wird für uns sorgen. Er allein kann es. und müssen uns auf ihn verlassen. Warum sollen wir das nicht tun? Stellt euch vor, da wäre ein Gläubiger, der tut sich dann schön seine Säcke Getreide zu Hause hin und alles, was er braucht, so, und am Ende hat er dadurch überlebt. Dann würde er sagen, tja, ich war so gut, meine Vorsorge, meine Leistung haben mich durch die Zeit der Trübsal durchgebracht. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich keine Chance gehabt. Nein. Gott möchte, dass wir uns nicht auf uns, auf unsere Leistung, auf unsere Vorsorge ausruhen, sondern dass wir gerade dann uns auf ihn verlassen. Und gerade wenn wir das getan haben, sagt Ellen White, wird uns das alles weggenommen, damit wir uns auf ihn verlassen. Und das ist gut so. Unsere Vorbereitung soll deswegen nicht äußerlich sein, nicht körperlich sein, sondern unsere Vorbereitung sollte geistlich sein. Nämlich unsere Beziehung zu Jesus zu vertiefen, Sünden zu überwinden, Endzeitprophetie studieren, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Machen wir jetzt hier zusammen. Und Vorbereitung auch, Häuser verkaufen. Ellen White sagt dazu, aus dem Buch Christus kommt bald, Seite 184, Häuser und Ländereien werden den Heiligen zur Zeit der Trübsal von keinem Nutzen mehr sein, weil sie dann vor dem wütenden Pöbel fliehen müssen. Zu der Zeit kann ihr Besitz nicht mehr verkauft werden, um die Sache Gottes voranzutreiben. Ich erkannte, dass so mancher an seinem Besitz festhielt und Gott nicht danach fragte, was diesbezüglich seine Pflicht wäre. Gott schwieg dazu. Sie konnten weiterhin ihr Eigentum behalten. Doch in der Zeit der Trübsal belastete sie ihr Besitz wie ein Berg, der sie zu erdrücken drohte. Sie versuchten, ihn loszuwerden, aber es war ihnen nicht möglich. Wer sich belehren lässt, dem wird Gott in Notzeiten zeigen, wann und wie viel er verkaufen soll. Das ist doch ganz klar. Wenn wir am Ende nicht mehr kaufen, verkaufen können, was nützt uns denn, wenn wir noch 10 Häuser haben? Wird uns alles weggenommen werden. Im Gegenteil, Ellen White sagt, das kann wie ein Berg sein, der uns versucht zu erdrücken. Deswegen sollen wir, sagt sie, vor dieser Zeit Gott fragen. Und Gott wird nur dem das zeigen, der danach fragt. Wir fragen, lieber Gott, wenn ich Haus oder Ländereien verkaufen soll, zeig du mir das. Und wenn du es mir zeigst, will ich es auch tun. Und wozu soll es verkauft werden? Hier steht, damit sie Gottes Sache vorantreiben können. Das heißt, damit man das verkauft, um dem Evangelium, der Verkündigung des Evangeliums, die dreifache Eingangsbotschaft, die verkündigt wird, mit Mittel bereitzustellen, damit das mit Vollmacht, mit noch größerer Wirksamkeit verkündigt werden kann. Das heißt, dass Gott möchte, dass wir jetzt danach fragen, lieber Gott, und Gott will jedem eine andere Antwort geben. Gott sagt nicht pauschal jetzt alle, sondern dem einen vielleicht da, dem anderen vielleicht da, dem anderen vielleicht einen Monat später, wann sie was verkaufen sollen. Wenn nichts hat, kann es ihnen nichts verkaufen, das ist klar. Ja? Aber dass wenn jemand Besitz hat, dass Gott ihm das zeigen wird. Und wenn Gott nichts zeigt, müssen wir auch nichts verkaufen. Aber wichtig ist, dass wir die innere Offenheit dafür haben. Dass Gott uns zeigt, ob hier steht, wann und wie viel er verkaufen soll. Gott gehört sowieso alles. Und es ist gut, wenn wir Gott fragen und auch da nach seinem Willen handeln können. Gut. Die kommende Krise erfordert mehr als ein oberflächliches Christentum. So lau dahin plätschern können wir dann nicht mehr. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir sind ganz bei Gott, ganz entschieden, ganz konsequent, 100%ig bei ihm oder gar nicht. Jetzt gibt es noch so viele Menschen, die versuchen, noch 2 Hochzeiten zu tanzen. Sie wollen zwar Gott dienen, aber immer noch viel Weltliches, weltliche Orientiertheit, viele schlafen. Meine Lieben, es ist Zeit, aufzuwachen. Jetzt. Die Vorbereitung für die letzte Zeit ist heute. Wenn das Sonntaggesetz kommt, ist es zu spät, sich vorzubereiten. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Heute. Heute ist die Zeit, meine Beziehung zu Gott zu vertiefen. Heute ist die Zeit, Entscheidungen zu treffen. Heute ist die Zeit, mein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Heute ist die Zeit, Menschen mein Zeugnis zu geben. Menschen für Jesus zu gewinnen. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. Jetzt müssen wir unser Vertrauen zu Jesus aufbauen, Erfahrungen mit ihm machen, unsere Beziehung zu ihm verstärken. Er will uns unsere Angst nehmen und dafür seinen Frieden schenken. Das hat er verheißen. Das wird er auch tun. Wir müssen keine Angst haben vor dem, was kommt. Weil Gott wirkt und Gott stärker ist als alle Mächte der Finsternis. Nur Jesus kann uns durch den kommenden Konflikt hindurchbringen. Deswegen lasst uns ihm folgen, mit ihm verbunden sein. Lasst uns im Vertrauen zu Jesus wachsen. Lasst uns Zeit haben für die Beziehung zu ihm. Lasst uns die Beziehung zu ihm vertiefen. Und das geht nicht in 5 Minuten Andachten am Morgen. Dass wir uns Zeit nehmen, seinem Wort zu lesen, mit ihm zu beten, im Gebet mit ihm zu ringen, verbunden zu sein. Lasst uns den Blick auf Jesus und auf seine Wiederkunft richten. Nur dann können wir sicher gehen. Ich lade euch ein, zu einem Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute Abend uns Gedanken machen konnten über das, was kommen wird, über die Krise, über die Verfolgungszeit, das Sonntaggesetz. Und diese Dinge machen uns Angst, weil wir Menschen gerne Sicherheiten haben. Aber wir wissen, dass in der letzten Zeit allein du unsere Sicherheit bist, dass wir nur in deiner Hand sein werden. Herr Jesus, hilf, dass wir jetzt schon mit dir verbunden sind, dass wir jetzt schon dir vertrauen, dass wir jetzt schon durch manche Krisen hindurch unser Vertrauen mehr und mehr auf dich setzen, dass wir von dir abhängig sind. Hilf, dass wir aufwachen vom Schlaf. Hilf, dass wir die Lauheit dahinten lassen. Hilf, dass wir brennen sind in dir, mit dir. Schenk du uns Erfahrungen mit dir. Aber hilf vor allen Dingen, dass wir an deiner Hand feste gehen. Bewahre uns davor, vor Abfall, vor Verführung, aber vor allen Dingen hilf uns, dass wir in dieser letzten Zeit der Trübsal dir vertrauen. Dass wir an deiner Hand durch alle schwierigen Tage hindurchgehen können und vor allen Dingen dann immer wieder dich im Blickfeld haben an den Tag deiner Wiederkunft. Und wie schön wird es sein, Herr Jesus, wenn dann alles so dunkel aussieht und alles aussieht, als ob alles zusammenstürzt. Und du dann kommst in den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit, um uns nach Hause zu holen, in dein Reich. Herr Jesus, darauf warten wir, darauf freuen wir uns und danach sehnen wir uns, dich zu sehen, bei dir zu sein. Bleibe du jetzt bei uns und segne du uns. In Jesu Namen. Amen.